Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier Gottesdienst feiern können. Ich danke dir, dass heute keiner aus Zufall hier ist, sondern weil du es wolltest, Herr. Und ich bitte dich, dass du ja zu uns sprichst, dass du unsere Herzen berührst. Dort, wo unsere Herzen hart sind, mach sie weich. Dort, wo unsere Herzen taub sind, mach uns einfach offen, auf dein Reden zu hören. Und ich bitte dich, dass du ja, uns heute berührst, dass wir keine Gottesdiensterfahrung haben, sondern eine Gotteserfahrung, dass wir ja dich hier in diesem Gottesdienst spüren und erleben, in der Gemeinschaft, durch die Lieder, durch die Predigt, Herr. Und ich bitte dich da um deinen Segen. Amen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und ich war letzte Woche in Rumänien. Und das war mein erstes Mal in Rumänien. Und jeder hat ja so bestimmte Vorstellungen von irgendetwas, bevor er da hingeht. Ich weiß noch, war jemand von euch am Hoover Dam in der USA? 3 Leute, okay. Okay, man denkt immer in diesem Film, wenn man das sieht, diesen Hoover Dam, der ist riesig. Kommst du hin? Ziemlich klein. Mir war es umgekehrt, ich dachte, Rumänien wäre immer sehr eng und klein, aber es ist einfach riesig. Eine super Weite, war echt toll und ich muss sagen, ich war total begeistert von Rumänien. Das ist jetzt hier mein Land. Auch kulinarisch ist Rumänien echt eine Reise wert. Also Liebe geht ja durch den Magen und ich habe einfach Rumänien lieb gewonnen. Und es ist ja witzig im Vorfeld, wenn du den Leuten sagst, hier, ich gehe nach Rumänien, dann ist immer witzig, was für Reaktionen da man kriegt. Einer hat mir dann, nicht ganz ernst gemeint, eine Audiodatei geschickt von der rumänischen Nationalhymne. Das ist nicht die rumänische Nationalhymne. Das wird aber mit Rumänien vielleicht assoziiert. Eine andere schrieb mir von ihren ersten Erfahrungen in Rumänien. Da habe ich mal die WhatsApp mitgebracht. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da wurde die geschrieben. Wir wurden vor vielen Jahren an der Grenze nach Pornofilmen und Bibeln kontrolliert. Dann weißt du, was du nicht einführen darfst. Ich finde das ja witzig, du sagst, du fährst irgendwo in Urlaub und jeder nimmt sich halt das Recht daraus, dir irgendwas zu schicken. Und ich glaube, das muss wohl so von 1989 gewesen sein. Also vor der großen Wendung, vor der Revolution, als Rumänien noch ein kommunistischer Staat war unter Führung von Nicolae Ceausescu. Und damals war es verboten, Pornofilme und Bibeln nach Rumänien oder nach Rumänien reinzubringen. Das war in den anderen Ostblockstaaten genauso. Und ich habe mich dann gefragt, was ist so gefährlich an Pornofilmen und an Bibeln, dass ein Staat das verbietet? Pornofilme ist eigentlich ganz einfach. Pornofilme waren damals auch der Beweis, dass der Westen moralisch total verkommen ist. Und die wollten einfach ihre Leute vor Verrohung und ja, vor Immoral quasi schützen. Ich weiß, Angelika hat mir mal gesagt, die ist in Tadschikistan aufgewachsen, auch im kommunistischen Staat, dass die in ihren Schulbüchern über den Westen haben sie halt Punker gezeigt. Und dann haben sie denen erklärt, damals in der Schule, ja, die im Westen, die sehen alle so aus, hier mit so einem Irokesenhaarschnitt, und waschen sich nicht. Und das war ihr Bild von dem Westen. Hat sie gesagt, ja, die sind wirklich so. Und also so wurde da auch ein bisschen darauf geachtet, dass da keine Sittenlosigkeit in diese reinen Ostblockstaaten reinkommt. Aber was ist mit den Bibeln? Warum wurden Bibeln verboten? Ich habe mich das auch gefragt, ein bisschen nachgeforscht. Und wenn man sich überlegt, die Bibel hat es schon in sich. Denn wer die Bibel liest, kommt auf einmal auf komische Gedanken. Menschen lesen die Bibel und lernen auf einmal Gott als ihren Schöpfer, Herrn und Retter kennen. Der Gott, der Heilige Geist, der die Menschen mutig macht und befreien will von Sklaverei und Ungerechtigkeit. Und das ist natürlich für so ein totalitäres Regime total gefährlich, wenn auf einmal Menschen einen anderen Herrn und Retter haben als Nicolae Ceausescu oder Stalin, Putin oder wie sie sonst heißen, oder Kim Jong-il-Ung. Überall dort, wo nämlich Jesus den Anspruch erhebt, an ersten Platz zu stehen, über den Staat quasi, da wird es für den Staat gefährlich. Und dort, wo sich Gottes und menschliche Gesetze und Gebote dann schneiden, ziehen dann bei Christen die menschlichen Gebote den kürzeren. Ich war so mit so einer Reisegruppe nicht, aber mit Reisegefährten wie bei den Hobbits waren wir fast. Oder Herr der Ringe. Wir waren jetzt, wie viel sind es? Waren Herr der Ringe 13, glaube ich, oder so. Naja, wir waren 8 und wir waren auf so einer Reisegruppe und da war eine Frau dabei, die hat in Rumänien gewohnt, die hat uns das alles gezeigt und die hat gesagt, hier, wir müssen unbedingt in meine Heimatstadt, ich möchte mir das Haus angucken, wo ich damals aufgewachsen ist er auch. Und so sieht das da aus. Das Haus hat ihr Vater quasi gebaut und das war mal richtig prachtvoll, das war mal richtig schön und dann, als sie aus Rumänien ausgewandert sind nach Deutschland, dann haben die das Haus verlassen, dann sind da andere Leute eingezogen. Und was nachher für mich interessant war, war, dass der Vater, der das Haus gebaut hat, ein Bibelschmuggler war. Der hat Bibeln geschmuggelt. Dieser Mann war ein Christ, ein überzeugter, wiedergeborener Christ, und er setzte sich über diese staatlichen Gesetze und Gebote hinweg und hat Bibeln nach Rumänien geschmuggelt und von Rumänien dann weiter nach Russland. In Russland waren die Bibeln noch strenger verboten. Damals durften die da auch keine Bibel haben. Und Angelika hat mir erzählt, dass ihre Oma sehr viel Bibel auswendig kannte oder dass die teilweise nur eine Bibelseite hatten, ausgetauscht hat. Und dieser Mann hat Bibeln nach Russland geschleppt. Und dann haben die das Haus, begannen. Das sieht jetzt ein bisschen verwildert aus, weil da Menschen wohnen, die halt, sieht fast wie bei uns zu Hause aus. Ja. Also die das Haus da nicht so pflegen, die das nicht so drauf haben. Und hier seht ihr, hinter diesem Vorhang, da war das Bibelversteck von dem Vater gewesen. Der hat dort die Bibeln versteckt. Dieser Mann wurde auch erwischt, dass er Bibeln geschmuggelt hat. Den haben sie dann auch ins Gefängnis gesteckt, ich glaube für ein Jahr. Ist aber dann wieder rausgekommen, unversehrt. Und das hat mich total begeistert, so diese Geschichte nochmal zu sehen zu dürfen. Diese Geschichte von diesem Mann, ich weiß gar nicht seinen Namen, einfach zu erfahren. Und er war ein mutiger und treuer Christ. Dieser Mann hat Gott an erste Stelle gesetzt. Dieser Mann hat den Auftrag von Gott an erster Stelle gesetzt und hatte keine Angst vor den Menschen. Der hatte keine Menschenfurcht. Der hat sich da allein auf Gott verlassen. Und er war Gott gehorsam. Gehorsam, diesen Auftrag auszuführen. Und das ist es ja. Wir Christen leben auch in dieser Spannung. Jetzt haben wir es in Deutschland einfach. Jetzt werden wir nicht verfolgt, wenn wir Bibel rumschleppen. Ich weiß, der Franz hat mir erzählt, dass er nicht mehr überall Bibeln austeilen darf als Gideon, dass sie da auch schon eingeschränkt werden und dass auch schon mal die Polizei gerufen wurde, als sie mal so einen Stand hatten vor der Schule. Aber als Christ leben wir in so einer Spannung zwischen menschlichen Gesetzen und göttlichen Gesetzen. Und das kann manchmal ziemlich kompliziert sein, manchmal ist das ziemlich einfach. Aber das ist die Herausforderung, in der wir leben. Gott hat ja die Regierung über uns eingesetzt. Das heißt, wenn du deine Steuern ordentlich zahlst und innerhalb des Tempolimits fährst, dann gibst du Gott damit die Ehre. Aber trotzdem kann es auch mal sein, dass diese staatlichen Gesetze oder menschliche Gesetze oder Gebote oder was, dass Menschen gehorsam von uns verlangen, dass die gegen das sind, was Gott uns eigentlich sagt. Und das gibt es in allen Lebensbereichen. Das gibt es ja auf der Arbeit, in der Schule, in der Familie, eigentlich in allen Lebensbereichen, wo wir immer in dieser Spannung leben, gehorche ich jetzt Gott, gehorche ich dem Menschen. Das fängt theoretisch schon bei den Kindern an, ja, oder in der Ehe oder in anderen Bereichen. Wir leben in dieser Spannung. Darum geht es heute in diesem Predigttext. Und da wollen wir uns einfach mal anschauen, was Gott wichtig ist und was wir davon lernen können und was uns vielleicht davon abhält, Gott zu gehorchen. Ja, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf, Apostelgeschichte 5, 17. Der Bibeltext wird auch hier angestrahlt, ist leider etwas klein geworden. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Apostelgeschichte 5, 17 bis 32. Diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohenpriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Wir sind ja in der Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde ist in Jerusalem entstanden. Sie haben gebetet, dass sie die Botschaft von Jesus Christus mutig weiterverkünden. Dann kam ja so eine kleine Episode mit Hananias und Sapphira. Und dann sehen wir, dass Petrus und die Apostel Wunder tun. Die rennen rum, tun Wunder, es kommen sogar Leute, laufen hinterher und wollen das Taschentuch oder Schweißtuch vom Petrus kaschen und dann über die Kranken legen, damit die geheilt werden. Also da passiert unheimlich viel und unheimlich viele Wunder. Und was die Apostel machen, sie verkündigen die Auferstehung von Jesus Christus. Sie sind Zeuge von dem, was sie mit Jesus Christus erlebt hat. Sie gehen raus und machen Jünger. Sie leben ihren Auftrag. Und das gefällt dem Staat hier nicht, dem jüdischen Staat, der Partei der Sadduzäer, die nämlich da auch an der Regierung waren. Und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Und sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Tür des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kamen der Hohenpriester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es in den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit dem Apostel geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihn: Stellt euch vor, die Männer, die ihr ins Gefängnis habt bringen lassen, stehen im Tempel und lehren das Volk. Sofort machte sich der Kommandant mit seinen Leuten auf den Weg, um die Apostel zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst, die Menge könnte sich steinigen. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der Hohepriester vom versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen, auf den Namen von Jesus, zu lehren, sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Gott muss man mehr gehorchen als dem Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Hier in dem Text geht es um drei Dinge, die auch für uns wichtig sind. Erstens, es geht immer um den Auftrag. Bei den Aposteln geht es immer um den Auftrag. Das ist das Allerwichtigste. Lukas macht hier im 5. Kapitel für uns alle nochmal sehr deutlich, worum es eigentlich geht, warum wir hier eigentlich sitzen, warum wir hier in Rodenbach eine Gemeinde haben. Es geht allein um den Auftrag. Wie eine Armee, die einen Auftrag hat. Wir sind eine kleine Kompanie übrigens, von der Stärke. Ja. Was ist denn der Auftrag der Gemeinde? Der Auftrag der Gemeinde ist doch, Zeuge zu sein. Was machen Zeugen? Zeugen erzählen von dem, was sie gesehen und erlebt haben. Unser Auftrag als Gemeinde, dein Auftrag ist es, Zeuge zu sein. Und das wird hier auch gezeigt. Petrus und die anderen Apostel, die machen genau das. Sie gehen in den Tempel und berichten von dem, was sie erlebt haben. Dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Und sie rufen auf, dass die Leute an Jesus Christus glauben. Sie erfüllen ihren Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in der entferntesten Gegend der Erde. Wenn ich morgens aufstehe, dann denke ich da auch nicht immer dran. Und bei dem ganzen Gemeindegewusel, was wir haben, die ganzen Veranstaltungen und das Gemeindeleben und das Leben, das wir normal so leben, da denken wir nicht daran, dass unser Auftrag ist, eigentlich Zeuge zu sein. Dass das Allerwichtigste ist und dass das Zeuge zu sein, Jünger zu machen, dass das unsere täglichen Entscheidungen eigentlich beeinflussen muss. Weil wir Gott damit die Ehre geben. Bei der Bundeswehr war es genauso. Ist egal, was wir gemacht haben, es ging immer um den Auftrag. Der Auftrag war die Verteidigung Deutschlands, Souveränität und der Staatsbürger. Darauf mussten wir sogar einen Eid leisten, darauf wurden wir eingeschworen. Und das war der allerhöchste Auftrag, darum ging es. Und das wurde auch, bei der Bundeswehr haben sie es immer gut gemacht, das wurde auch immer wieder wiederholt, dass wir diesen Auftrag, ja, Deutschland zu verteidigen, die Souveränität, ja, und die Staatsbürger, dass das in unserem Gedächtnis blieb. Und dann konnten wir auch uns unterordnen und das Allerwichtigste war, den Auftrag zu erfüllen und Streitigkeiten und Quängeleien und sowas, da konnte man sich echt unterordnen, die waren dann auch nicht so wichtig. Umso mehr gilt das ja auch für uns als Gemeinde. Für uns als Gemeinde ist der Auftrag wichtig, der Auftrag, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, dass Menschen gerettet werden, hinauszugehen, den Leuten Jesus Christus zu proklamieren. Dieser Auftrag sollte allerhöchste Priorität haben für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde. Du suchst vielleicht noch nach dem Sinn deines Lebens. Viele Leute suchen nach dem Sinn ihres Lebens. Vielleicht suchst du auch gerade deinen Sinn des Lebens. Ich gebe ihn dir jetzt mir hier. Der Sinn deines Lebens ist: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dein Auftrag als Christ, der Sinn deines Lebens, ist, Jünger zu machen, Zeuge zu sein und damit Gott zu verherrlichen. Alles, was ihr esst, trinkt oder tut, tut zur Ehre Gottes. Das gibt dein Leben Sinn. Der Sinn deines Lebens ist nicht, das beste Handy zu haben, das tollste Haus, das dickste Auto, Erfolg in der Schule, Erfolg im Beruf, das meiste aus diesem Leben rauszuholen, viel in Urlaub zu fahren, ein leichtes Leben zu haben, entspanntes Leben zu haben. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Sondern Sinn des Lebens ist es, Gott zu verherrlichen, indem wir Jünger machen, indem wir Zeuge sind für das, was Gott gemacht hat. Dann lebst du für etwas Größeres als für dich selbst. Wenn du das nicht hast, lebst du nur für dich selbst. Du lebst für das Reich Gottes. Und wenn du das nicht tust, für Gott zu leben, für seinen Auftrag, dann hat dein Leben keinen Sinn. Dann lebst du einfach. Dann können wir am Ende deines Lebens sagen, am Grab, schön, dass du gelebt hast. Das war's. Und wenn dieser Auftrag Priorität 1 in unserem Leben hat, dann darf uns nichts und niemand von diesem Auftrag abhalten. Und das ist ja hier, was hier auch passiert. Dafür betet die Gemeinde. Die Gemeinde betet im 4. Kapitel dafür, dass sie vollmächtig und mutig Gottes Wort verkündigen, dass sie Zeuge sind, dass sie Gott damit die Ehre geben. Und das machen die Apostel hier. Und sie lassen sich auch nicht davon abhalten, dass die Sadduzäer hier sagen, haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Und Petrus und die Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, weil der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und das Evangelium zu verkünden, ist viel mehr wert und hat Ewigkeitswerte als das, was Menschen sagen. Und das ist auch das Kriterium für unseren vielleicht staatlichen Ungehorsam, wenn du zum Beispiel in Nordkorea lebst oder in Deutschland vor 80 Jahren gelebt hast oder wenn du in einem anderen Staat lebst oder hier irgendwann in Deutschland lebst, wo das verboten wird, dass wir Jesus Christus offen und frei verkündigen können. Das ist das Kriterium. Zeuge zu sein, wenn uns das verboten wird, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Doch was sind so Hinderungsgründe, habe ich mich gefragt, und die uns vielleicht auch von unserem Auftrag abhalten, Gott die Ehre zu geben oder von der rettenden Botschaft weiterzuerzählen, die in uns liegen vielleicht. Und ein Kriterium könnte sein, dass du Menschenfurcht statt Gottesfurcht hast. Was uns oft davon abhält, unseren Auftrag auszuführen, ob wir es jetzt verboten bekommen, das Evangelium zu verkündigen oder nicht, ist die Menschenfurcht, ist die Angst vor dem Menschen. Und die steckt in jedem von uns, die Angst vor dem Menschen. Jeder hat so seinen Angstgegner, seinen Angstmenschen. Und die Menschenfurcht ist leider ein Thema, das betrifft uns alle und das betrifft auch Gemeinde und das betrifft gerade auch dörfliche Strukturen. Angst vor dem Menschen, das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder dass irgendjemand böse auf einen ist und dass man sich dadurch leiten und lenken lässt. Sprüche 29, Vers 25 beschreibt es nochmal, wie schlimm eigentlich Menschenfurcht ist. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wir Menschen haben oft Angst vor anderen Menschen und das hat unterschiedliche Gründe. Wir haben vielleicht Angst davor, was andere über uns sagen, was andere über uns denken, wie anderen uns begegnen. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht als Kind, dass du einen aufbrausenden Vater hast oder aufbrausende Mutter hattest, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du Angst bekommen hast vor den Menschen, dass du dieses Vertrauen zu den Menschen nicht aufbauen konntest. Menschenfurcht hat meiner Meinung nach immer mit drei Dingen mindestens zu tun. Das erste ist das Selbstbild. Was für ein Bild habe ich von mir selbst? Wie sehe ich mich selbst? Zweitens, mit deinem Gottesbild, wie siehst du Gott? Und drittens, wie siehst du andere mit deinem Bild von anderen? Wenn du dich nicht als wertvoll und geliebt ansiehst, wenn du dich selbst nicht wertschätzt, wenn du dich so klein und mickrig siehst, dann hast du eine große Menschenfurcht. Das macht alle anderen um dich herum nur noch größer und besser und stärker. Und das schürt die Menschenfurcht. Aber Jesus gibt uns ja eine neue Identität als Christ. Jesus sagt, ich habe euch nicht, oder der Bibel steht, ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Freude und der Liebe und der Gnade und des Mutes. Und deswegen kannst du als Gott wissen, dass du wertvoll und geliebt bist. Du bist Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn und du darfst dich selbst so annehmen, wie du bist. Du bist okay. Du bist einfach okay und du kannst dich lieben, du kannst dich selbst lieben. Das zweite ist dein Gottesbild. Was für ein Gottesbild hast du? Wie siehst du Gott? Die Gemeinde in Jerusalem hatte ein großes Gottesbild. Ihr Gott war größer als das Bild der Menschen. Und das ist jetzt auch so ein Knackpunkt. Ist dein Gottesbild größer als das vor dem schlimmsten Menschen, den du dir vorstellen kannst, vor dem du am meisten Angst hast? Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Hast du ein Gottesbild, wo du Gott siehst als der, der am Ende der Nahrungskette steht, vor dem sich alle Menschen rechtfertigen müssen? Hast du ein großes Gottesbild? Ein Gott, der über allen steht. Uns Christen macht das Mut. Leute, die Gott nicht kennen, die Feinde Gottes, sollte es Angst machen. In Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, den lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wie siehst du andere? Was ist dein Bild von anderen Menschen? Ich habe mir ein kleines Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Die haben ungefähr die gleiche Größe. Weiß jemand, was das für ein Vogel ist? Hat was mit der Bibel zu tun, ist ein Paradiesvogel. Und der hat eigentlich genau die gleiche Größe wie diesen Vogel hier. Aber was für ein Bild hat denn der kleine Vogel von dem anderen Vogel? Weil dieser Paradiesvogel, der kann sich richtig fett machen und aufplustern. Der ist eigentlich normal auch genauso schmal. Aber wenn der kämpft, wenn der einen auf dicke Hose macht, ja, dann plustet der sich so auf. Und dann hat der andere ein Bild von den anderen, das viel größer ist als er. Und das soll natürlich schon für Eindruck sorgen. Und ich glaube, dass wir Menschen sehr häufig auch so ein Bild von anderen Menschen haben. Durch die Art und Weise, wie sie auftreten, weil die laut sind. Weil die schwer sind vielleicht, weil die groß sind. Weil die immer eine passende Antwort haben, die können dir immer einen Spruch reindrücken. Die sind schlagfertig. Die sind laut und bestimmt. Die pusten sich quasi so auf. Aber im Grunde sind sie auch nur kleine Vögelchen. Ja, aber die können sich, die wissen halt, wie man sich groß macht. Oder es gibt Menschen, vor denen man Angst hat, nicht weil die sich aufpustern und groß sind, sondern weil die schnell beleidigt sind. Ja, du redest mit denen, dann sind die gleich beleidigt. Du machst irgendwas falsch, sind sie beleidigt. Das gibt's auch. Die legen jedes, da muss man jedes Wort auf die Goldwaage legen, gucken, dass man nicht irgendwas Falsches sagt, damit der andere nicht beleidigt ist. Und man wird quasi auch da gelähmt. Was für ein Bild hast du von den anderen Menschen? Lässt du dich von den anderen Menschen bestimmen? Siehst du alle anderen Menschen größer, nur weil sie mehr Terreur machen? Nur weil sie lauter und stärker sind? Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11. Und das sollte uns auch vor dieser Menschenfurcht befreien. Da können wir einfach auch ja, entspannt sein und sagen, ja, selbst wenn sich jemand aufpustet und laut ist, der ist nicht mehr wert als ich. Wir sind gleich viel wert. Aber zum Schluss kommt es auch darauf an, ob du Gott mehr vertraust als den Menschen. Und da möchte ich auch schließen. Apostelgeschichte 5, 32, wir sind Zeugen für das alles und wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Vertraust du Gott mehr als den Menschen? Vertraust du Gott mehr als das, was Menschen sagen oder Menschen tun? Hier bei uns in Deutschland betrifft es jetzt mehr die Ethik, also wie zum Beispiel die Sexualethik oder die Wirtschaftsethik. Und da ist die Frage, vertrauen wir Gott, wenn er sagt, zum Beispiel vor der Ehe, lass die Hose an. Vor der Ehe brauchst du deine Freundin oder deinen Freund nicht nackig sehen. Oder vertraust du Gott, wenn er sagt, in der Ehe bleib deiner Frau treu oder deinem Mann? Vertraust du Gott, dass er deine Bedürfnisse stillt, dass er dir das gibt, was du brauchst? Oder vertraust du der Welt, die dir sagt, du musst vorher erstmal vor der Heirat das Probe fahren und gucken, ob sie oder er gut ist? Du brauchst Tinder, um immer ständig neue Abenteuer zu haben? Oder wenn deine Freunde dich anstiften wollen zum Stehlen oder um anderen Blödsinn zu machen, wenn du solche Teenie bist und Leute dich überreden wollen, vertraust du ihnen mehr als das, was Gott dir sagt und sagt und seine guten Gebote? Vertraust du deinen Chef mehr, wenn er dich überreden will, zu betrügen? Ob du nun Gott gehorsam bist, zeigt, ob du Gott vertraust oder nicht. Und das ist ja die Urlüge, die der Teufel ja in uns gesät hat, auch schon im Garten Eden. Hat Gott wirklich gesagt? Der Teufel will Misstrauen säen zwischen uns und Gott. Und dann ist die Frage, vertraust du Gott oder das, was die Menschen sagen und was die Menschen tun? Mir sind heute drei Sachen wichtig zu mitnehmen. Erstens, wenn der Auftrag, Jesus zu uns jünger zu machen, nicht an erster Stelle steht, dann mach ihn zu deiner höchsten Priorität. Ist der Auftrag, Menschen zu jünger zu machen und Zeuge zu sein, ist dieser Auftrag deine höchste Priorität? Wenn nicht, bitte Gott, dass er dir das aufs Herz legt, weil es nämlich der Wille Gottes ist. Zweitens, wenn du Menschenfurcht hast und es dich davor abhält, frei zu leben und den Auftrag Gottes zu erfüllen, dann will Jesus dich davon frei machen. Ja, bring deine Menschenfurcht einfach zu Jesus. Bete darum, dass Jesus dir die Menschenfurcht nimmt und ja, lass einfach auch für dich da beten. Und drittens, bitte Gott darum, dass er dir einfach das Vertrauen in ihm stärkt, dass dieses Misstrauen, was der Teufel zwischen uns und Gott sät, überwunden wird, dass Gott dir einfach dieses Vertrauen schenkt, dass du Gott mehr vertraust und ihm gehorsam bist als dem Menschen. Jesus hat Gott gegenüber dem perfekten, Jesus hat Gott gegenüber dem perfekten Gehorsam gezeigt. Wir sind schwach und wir versagen so schnell, aber in Jesus Christus hat er uns gezeigt, wie wahres Vertrauen und wahres Gehorsam wirklich aussieht. Für Jesus war der Auftrag allerhöchste Priorität, uns zu retten. Und deswegen, wenn wir auch versagen, wenn wir mal schwach sind, dann wird er uns in Jesus Christus vergeben. Der wird uns unsere Schuld vergeben und er hat unsere Schuld am Kreuz getragen, dass wir in Christus gehorsam sein können. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern miteinander, dann bringt eigentlich das alles vor Gott, was euch auf dem Herzen liegt. Eure Furcht, eure Passivität, das alles, was euch einfach von Gott zurückhält. Ich bitte jetzt die nach vorne, die aushelfen beim Abendmahl. Ich möchte alle einladen, am Abendmahl daran teilzunehmen, die sagen können, ja, Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Er hat das perfekte Leben gelebt, das Leben, was ich nicht leben konnte, in Gehorsam Gott gegenüber. Jesus hatte keine Menschenfurcht, sondern er hatte eine Menschenliebe gehabt. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir keine Angst haben vor Menschen, sondern dass wir Menschen lieben, dass wir Gott lieben und dass wir uns selbst lieben lernen. Und ich möchte einfach einladen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, nimm dir kurz Zeit. Die Band wird ein bisschen Musik machen. Nimm dir kurz Zeit zum Beten, bring die Sachen vor Gott und dann komm nach vorne, bring deine Sachen nach vorne, lass für dich beten, nimm am Abendmahl teil und ja, feier einfach, dass Jesus für dich gekommen ist, für dich gestorben ist und das geschafft hast, was du nicht schaffen konntest.